Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Willkommen dem Podcast rund ums Fahrrad. Und bei wirklich durchwachsenen meteorologischen Bedingungen, würde ich es mal vorsichtig so nennen, begrüße ich aus dem regnerischen, sonnigen, stürmischen, verschneiten München. Wie schaut's aus?
Beides, also Regenschauer und tagsüber viel Sonne sonst.
Ist bei euch denn die EM ausgebrochen? Also lebt die, pulsiert die Stadt, überall Menschen liegen sich in den Armen. Englische und deutsche Hooligans umarmen sich, geben sich den Bruderkuss, alles gut? Oder?
Ich sag mal zwei Stichworte, Schotten dicht.
War's so?
Ja, schon, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay, uns erwarten, ich glaube bei uns spielen die Schotten auch hier die Woche. Irgendwann Mittwoch, kann das sein? Ich glaube schon. Aber Mittwoch spielen die Schotten hier in Köln. Und es ist geplant, und das finde ich eigentlich ganz schön, ich kann nur leider nicht, sonst würde ich mir das auch gerne anschauen. Irgendwo in der Stadt gibt es so einen riesigen Treffpunkt, wo sich alle Schotten treffen und die dann in einem Fußmarsch zum Stadion laufen mit Dudelsack und allem Pipapo und allem, was dazugehört. Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Ich glaube, so ein Schotte ist auch sympathisch. Also wäre jetzt, sag ich mal, von vielen Fußball-Fangruppen eine derjenigen, die ich noch am ehesten treffen wollen würde.
Du sprichst nichts dagegen. Also, ja, ja. Wenn du Zeit hättest oder ich Zeit hätte, würde ich bei sowas auch mitgehen.
Ich bin da mal durch vor Jahren, wann war denn, war mal irgendwie eine EM, WM 20, keine Ahnung, 2008, 9 oder so, 2010 in Deutschland? Weißt du das?
Ich weiß nicht. WM war 2006.
2006, boah, ist das schon so lange her. Da war das auch so, dass die in Köln hier so auch so zu, das scheint diese Tradition, ich weiß nicht, ob das eine ewige Tradition ist, aber da habe ich das schon gesehen. Da sind dann auch, ich glaube, Schweden und noch irgendeine andere Fußballfanschar zum Stadion gelaufen und haben auch fröhlich gesungen und alles. Das war eine echt tolle Atmosphäre. Sonst habe ich ja für diesen Sport nichts übrig. Aber naja, sollen sie alle Spaß haben. Solange sich keiner auf die Mütze haut, ist mir das auch egal. Apropos auf die Mütze hauen. Die Fahrer haben sich ordentlich auf die Mütze gegeben und darüber sprechen wir jetzt in den nächsten 3 bis 3,5 Stunden ungefähr. Heute wohl nicht ganz so lange. Aber guck mal, was bei den Vorbereitungsrennen, den traditionellen zur Tour de France so passiert ist. Was sich vielleicht noch an Neuigkeiten ergeben hat. Und da bist du, Thomas, die allerbeste Adresse, wenn man da mit jemandem drüber sprechen möchte. Und deswegen tue ich das so gerne. Wir waren stehen geblieben beim letzten Mal bei der 3. Etappe von der Dauphiné. Und da hattest du, glaube ich, noch ein bisschen so gemutmaßt, also vielleicht kurz damaliger Stand, Dauphiné-Libéré, 3. Etappe, es führte damals schon Derek Guy, der Mann von Israel Premier Tech, vor Magnus Kort, Roglic als erster großer Name vielleicht auf 4 zu nennen, Matteo Jürgensen auf 5 und so weiter und so fort. Und du hattest schon gesagt, schreib mir nicht dem Remco ab, der fährt, glaube ich, gerade so ein bisschen, ich will nicht sagen mit angezogener Handbremse, aber so ein bisschen unter dem Niveau, was er eigentlich kann, und das wird er beim Zeitfahren zum ersten Mal zeigen. Naja, also so ganz, also so richtig ja, er hat dem Primoz Roglic da mal so 40 Sekunden eingeschenkt. Ja, er hat wohl einem, wie ich mutmaßlich oder wie ich gehört habe oder mutmaßlich glaube oder geträumt habe, Joshua Charling, der wohl auch eines der größten Talente plus Zeitfahrer auch noch ist.
Naja, immerhin Europameister.
Ja, okay, Europameister. Also ich glaube, wenn die Deutschen jetzt nächste Woche Europameister werden hier oder in 2 Wochen oder wann das auch immer vorbei ist, die Party, die Europameisterschaft hat ja in unterschiedlichen Sportarten unterschiedliche Stellenwert. Und ich glaube, dieses Zeitfahren Europameisterschaft ist jetzt nicht das Allergrößte, aber er ist einfach mit seinen 20 Jahren ein Megatalent. Und der im Vergleich dazu schon Greis Remco, konnte ihm auch 17 Sekunden sehe ich jetzt hier gerade einschenken, aber so richtig, also naja, also es war dann nicht der Abstand, den man irgendwie so ein bisschen erwartet hat, oder? Also es war so ein bisschen eher,
also man, vor allem wenn man sieht, wie das Zeitfahren gelaufen ist, dass beide bei der 2. Zwischenzeit, also Remco Evenepoel und Joshua Tarling, da noch fast gleich auffahren und dann Remco in diesem letzten Drittel des Zeitfahrens wirklich aufgedreht hat und da nochmal diese 17 Sekunden rausgefahren hat, spricht eindeutig dafür, dass er sich das extrem gut eingeteilt hat und das auch so geplant war, dass er gen Ende nochmal eine Schippe drauflegt.
Okay.
Und aber ich sage mal, 40 Sekunden gegen den Primoz Roglic in dem Zeitfahren, das ist schon
ja, es war nicht einiges. Das längste, okay, zugegebenermaßen 35 Kilometer irgendwas. Ja, vielleicht war man von den letzten Zeitfahrsiegen grundsätzlich, also auch von anderen Fahrern immer so sehr massiv beeindruckt, also Vingegaard, der damals Pogacar so viel eingeschenkt hat, und also nicht so viel, aber es war nicht die beeindruckende Manier, die ich vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen erhofft, aber mir gedacht hatte. Aber es hat zumindest gereicht um das gelbe Trikot, oder ist es das gelbe Trikot dort?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Ja, okay, das gelbe Trikot zu übernehmen. Roglic hat mit seinem dritten Platz auch nochmal zwei Plätzchen nach oben aufgemacht. Matteo Jorgensen vom Team Visma Lise Bike auf den dritten Platz hoch. Das waren also die Top 3 nach dieser vierten Etappe, dem Einzelzeitfahren. Und ja, dann ging es nochmal ordentlich zur Sache, ne? Etappe Nummer 5. Das war doch mit dem, war das die Sturzgeschichte?
Etappe 5, ja, genau, das war die Etappe, die dann neutralisiert zu Ende gefahren wurde, aufgrund eines Massensturzes, wo ganz, ganz viele Fahrer am Boden lagen. Mhm. Und ja, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele Kilometer das am Ende waren, die dann das Peloton einfach nur ins Ziel gerollt ist.
Ja, es war auch so, war irgendwie ein ganz komischer Tag, ne? Es war alles regnerisch und die Straßen waren nass, schmierig. Und man hatte auch den Eindruck, also es gibt ja manchmal diese Stürze, wo man sagt, okay, hier hängt sich einer beim anderen auf oder mit zu viel Speed in die Kurve gegangen, weggerutscht oder so. Aber da hatte ich, also da sind sie andauernd gerutscht, ne? Das ist ja aus dieser Ausreißergruppe ist mal einer bei einer Abfahrt weggerutscht, als dieser große Massensturz war. Hatte man auch nicht den Eindruck, dass da irgendwie, also, dass es einen Auslöser gab, sondern man dachte fast, dass so 2-3 Stürze zeitgleich an der gleichen Stelle passiert sind. Ganz komisches Material, ganz komisches Verhalten da. Und ich habe mich dann auch hintergefragt, Reifen sind ja diese Saison schon mehrfach ein Thema gewesen, ob man da auch wirklich dann in dem Moment auf das vielleicht mal überlegen sollte, dass man nicht die schnellsten Reifen nimmt, ne, sondern vielleicht auch ein paar, die ein bisschen mehr Wet Grip haben. Aber hätte dir auch nichts gebracht, ne, wenn du ihn nicht gewertet wirst an dem Tag.
Nee, also ich denke bei diesem Sturz, da gab's, also da konnte keiner was dazu, weil es auch an der Stelle wohl noch 20 Minuten vorher trocken war und überhaupt nicht rutschig und dann kam ein Regenschauer und hat die Straße in eine Eisbahn verwandelt. Und Fahrer von vor Ort haben gesagt, dass Mechaniker aus den Autos gestiegen sind und auf der Straße ausgerutscht sind.
Wow.
Und das sagt ja im Prinzip schon, wenn du zu Fuß dann nicht mal laufen kannst, wie sollst du dann mit einem Fahrrad fahren? Und da reicht's dann, wenn einer irgendwo mal die Bremse zieht.
Ja, ja, ja.
Egal, also wo du bist in dem Feld in dem Moment, sobald du irgendwie die Bremse nur ziehst, auch wenn es eine Scheibenbremse ist, liegst du auf der Nase.
Ja, ja klar. Und das ist, man kann auch Aquaplaning auf dem Rad erreichen. Ja, vielleicht ist es sogar so, dass man da sagen muss, die Scheibenbremse mit ihrer brachialen Kraft da vielleicht sogar, na, ich weiß nicht, ob eine Felgenbremse besser gewesen wäre, aber.
Also es gab fünf oder sechs vorne, die durchgekommen sind tatsächlich irgendwie, aber dahinter war der erste, der gestürzt ist und da hat das ganze Feld mitgerissen. Auch Roglic und Evenepoel waren da wieder betroffen. Jetzt nicht, sage ich mal so, dass sie das Rennen aufgeben mussten, aber doch schon sichtbar verletzt. Mhm. Und besonders heftig hat es an dem Tag wieder die Mannschaft Visma Lise Bike erwischt mit zwei Fahrern, die hinterher die Rundfahrt aufgeben mussten, nämlich
Kreuzberg?
Dylan van Baarle, glaube ich, und Kreuzberg, genau. Ja, die wurden dann ins Krankenhaus gebracht. Und ja, es zieht sich so ein bisschen durch die
Jumbo, nee, Quatsch, gar nicht mehr Jumbo, Team Visma Saison, ne? Also irgendwie es gibt jetzt keinen richtigen Aus. Also es gibt jetzt nichts, wo man sagen würde, daran liegt es, aber.
Naja, aber es ist ja doch schon irgendwie absurd, sag ich mal, dass wir letztes Jahr nach der Vuelta darüber diskutiert haben, als Jumbo die dritte Grand Tour in Folge im Jahr gewonnen hatte, werden die jemals wieder bei irgendeiner Grand Tour besiegbar sein? Hm. Und in diesem Jahr, ja, es ist genau das Gegenteil. Da sagt man das im Prinzip über UAE und man redet gar nicht mehr höchstens noch über Vingegaard in der Peripherie des Tour de France-Sieges über Jumbo Visma bei einer Grand Tour.
Ja, so schnell kann es gehen. Und es ist ja auch nicht so, also ich hatte kurz noch drüber nachgedacht, Material, die haben aber auch nicht groß irgendwas am Material gewechselt. Der Reifenausrüster ist auch der gleiche und der Reifenausrüster Vittoria von vielen anderen Teams. Also das kann jetzt auch nicht sein, dass sie da an der Stelle irgendwie benachteiligt wären, ne? Oder aufs falsche Pferd gesetzt hätten oder setzen. Es ist einfach gerade sehr, sehr komisch. Vielleicht hat man einfach mal das Glück, was sie hatten, vielleicht ist das jetzt auch einfach mal aufgebraucht und leider Gottes durch dann Pech. Also wir wünschen uns das ja alle nicht, aber
ja, es läuft halt nicht jedes Jahr gleich. Aber kleiner Cliffhanger, wir haben das Thema ja später nochmal in der Sendung, wo es um das Thema Sicherheit geht.
Ja. Wo waren wir? Nichts gewertet, also es bleibt, was heißt nichts gewertet, aber die Etappe wurde dann quasi neutralisiert gefahren. Gute Entscheidung, wie ich finde, von den Fahrern auch, glaube ich, so ein bisschen gefordert. Und dann kam es zu einer Bergankunft. Und da muss man sagen, hat, ich sag mal, Ralf Denk an dem Tag sich vielleicht nochmal eine Zuckerbrause mehr aufgemacht, um den Tag zu feiern, wenn das ist ganz gut gelaufen.
Ja, optimaler Tag fürs Team Bora Hansgrohe, wobei es zunächst erstmal nicht ganz so aussah in dem, also es war ein richtig schwerer Schlussanstieg, eine Etappe 174 Kilometer, die mit einer Bergankunft endete am Ende 11 Kilometer mit 8,5% bergauf.
Also ein richtiges Brett.
Ja, und als dann da die ersten Attacken gingen, auch dann schon gute Fahrer wie Laurens de Plus weggefahren sind und keiner im Prinzip von Bora dabei war, außer ich meine, Vlasov ist dann mitgefahren, die erste Attacke. Und dann kamen die aber von hinten doch nochmal zurück und dann war das eine echt gute Teamleistung, dass sich Vlasov da den Rest des Schlussanstiegs vor Roglic gespannt hat und der mit einem starken Antritt zum Schluss den Sieg geholt hat.
War das diese berühmte, das war doch eine Zeit lang dieser Modebegriff Satellit? Nee, was haben die mal gesagt?
Relaisstation,
ja, genau. Ja.
Wenn du so willst, ja.
Also es gibt halt auch immer so Modebegriffe, ne? Der war eine Zeit lang, war das ja wirklich das der benutzte Begriff und ja, jetzt macht man es mal und dann wird es gar nicht so besprochen. Ja, aber grundsätzlich war das so ein Moment, wo ich gedacht habe, na okay, dann also ich weiß nicht.
Also vor allem, wenn man sieht, dass er am Tag davor noch auch recht heftig gestürzt war und auch wohl die Schulter auch sehr eingeschränkt nur benutzen konnte.
Ja, und man wusste, also ich habe zumindest bis dato nicht so irgendwie ein Gefühl dafür gehabt, wie Roglic da jetzt so bei Bora Hansgrohe, wie er schon angekommen ist und wie seine Form ist. Er ist ja bis jetzt auch nur Paris-Nizza und die Baskenland-Rundfahrt gefahren. Und die hat er ja, glaube ich, auch frühzeitig beendet. Entschuldigung, ich muss da kurz husten. Die hat er ja auch frühzeitig beendet. Also er hat jetzt...
Paris-Nizza war eine Enttäuschung zum Auftakt.
Ne, also 10. geworden, da kann man sich... Aber ist ja auch schon was her, ne? Also das März ist ja jetzt ein Vierteljahr schon her. Und da muss man einfach... Kann man einfach sagen, war jetzt ein überraschend positiv... Also der Eindruck, keine Ahnung, ist wie ein anderer Fahrer jetzt im Vergleich zum März. Ja, und das so aus dem Nichts kommt. Er hat jetzt wie viele Renntage? 20 Renntage hat er nach der Rundfahrt. Also kannst du noch mal, also mit 12 Renntagen dann so da aufzukommen, den Aufschlag zu machen, finde ich durchaus, kann man mal sagen, Hut ab.
Obwohl das ja jetzt auch noch keine Hausnummer ist, sage ich mal, jetzt 20 Renntage. Aber auf der anderen Seite, wo wir es gerade besprochen haben, wenn es so viele Stürze gibt, kannst du schon verstehen, dass die Fahrer lieber trainieren als Rennen fahren.
Ja, einerseits schon, aber andererseits, ne, viele sagen sich auch, ja, du brauchst halt auch das ein oder andere Rennen, die Rennhärte. Ne?
Gibt solche und solche Fahrer, würde ich sagen. Also welche, ja, die brauchen halt so gar keinen Renntag, wie Van der Poel. Und welche, die fahren sich halt über Rennen tatsächlich noch in Form. Es gibt's ja auch noch.
Wobei man sagen muss, Roglic, vielleicht hast du da mehr, noch mehr recht, weil er gilt ja jetzt nicht als der Fahrer, der unbedingt ein begnadeter Artist auf dem Rad ist. Und wo der Kontakt zum Asphalt dann durchaus schon das ein oder andere Mal der Fall war, was nun ja, also ich will es nicht fahrerische Defizite nennen, aber er ist halt kein, wie soll man sagen, ne, er ist jetzt kein Van der Poel oder Evenepoel oder solche, so eine, oder Wout van Aert, eine Klasse Fahrer, die auch ihr Rad zu beherrschen, um es mal irgendwie zu umschreiben, und jeder weiß, was gemeint. Aber er kann treten, und das hat er nicht nur an dem Tag bewiesen, sondern hat sich gedacht, okay, wenn ich jetzt einmal hier ein Ausrufezeichen setze, dann kann es gar nicht so falsch sein, am nächsten Tag nochmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Schwierige Etappe von Albert Will, den ehemaligen olympischen Winterspielort. Und ja, ich glaube, das war das die, nee, die war nicht verkündet, nee. Ja, hat es einfach nochmal gemacht, ne? Also hat nochmal die Etappe abgeschossen.
Ja, da war es am Ende noch ein bisschen knapper. Ja. Marc Soler war lange Zeit da vorne auf der Etappe. Man sieht es auch, wie schwer die Bedingungen waren an dem Tag. Also es hat viel geregnet, allein schon daran, wie viele Fahrer an dem Tag aufgegeben haben oder gar nicht mehr angetreten sind. Und am Ende war es dann ein Sprint aus einer kleinen Gruppe heraus. Das kann ja Roglic sehr gut. Überraschend vielleicht, dass da, sage ich mal, jetzt in Anführungszeichen so Schwergewicht wie Euer Lascano, der eigentlich ein Klassikerfahrer ist, also mit 74 Kilo, mit Verlaub jetzt auch kein Federgewicht in den Bergen ist, da vorne mitfährt, aber hat die Rundfahrt am Ende als Neunter auch beendet. Von daher ist das ein formidables Ergebnis, aber es hat mich überrascht, dass der da vorne dabei ist. Und ja, Roglic in bewährter Manier an dem Tag. Und ich fand auch wieder, dass Bora da extrem stark gefahren ist, also mannschaftlich geschlossen. Und das macht schon, also jetzt sagen wir mal so, ich schätze da Roglic nicht als den stärksten individuellen Fahrer für die Tour de France ein, aber die Mannschaft, so wie die sich präsentiert hat bei der Dauphiné, fand ich enorm stark.
Mhm. Vielleicht ist das auch so ein so eine Mischung aus, dass man sieht, bei Jumbo läuft's nicht so richtig gut. Ne, das war ja jetzt dann, also ne, haben sie ja mitbekommen, so ein bisschen die Chance wittern, dann jetzt aber vielleicht auch, kann ich mir vorstellen, also so eine Sponsorenentscheidung, ne, Red Bull zieht jetzt hier ein, hier fließt bald Milch und Honig und die tauben uns in den Mund, gibt vielleicht auch ein bisschen Aufwind, möchte ich gar nicht ausschließen, dass das so auch ins Team reingetragen wird, und sei es nur eine Sicherheit, ne, dass die Diskussionen vorbei sind und dass jetzt endlich da Klarheit ist für alle. Und ja, wenn so ein Roglic da vielleicht auch jetzt die ersten Akzente setzt und gute Stimmung sorgt, und ich glaube, so eine Mannschaftsdynamik kann halt auch immer in beide Richtungen extrem ausschlaggebend sein. Und wenn da gerade das Pendel in die eine Richtung schlägt, Erfolgserlebnisse kommen, warum nicht, ne? Weiß auch nicht, die Emanuel Buchmann-Geschichte, die Klarheit da vielleicht ist auch wieder so etwas, wo man sagen kann, okay, ne, können wir einen Haken dran machen, das ist jetzt halt so.
Wobei das natürlich jetzt nochmal einen ganz anderen Beigeschmack bekommen hat nach seinem Sturz bei der Tour de Suisse.
Ja. Ja, aber da kann ja jetzt keiner, das ist jetzt einfach echt blödes Timing, sich da so zu verletzen. Also, ne, aber ich glaube, Ralf Denk hatte ja in irgendeinem Interview auch gesagt, wir werden ihm natürlich helfen, ein Team zu finden und so weiter und so fort. Nehme ich ihm auch ab. Egal, was jetzt da.
Wenn er es nicht schon lange hat.
Genau, wenn er es nicht schon lange hat. Das kann natürlich auch sein, dass das eigentlich alles nur noch, also ein bisschen.
Noch nicht offiziell gemacht werden darf. Hm? Noch nicht offiziell gemacht
werden. Ja, ja, nee, ich meinte damit, wenn das Ganze hin und her und traritrara, wenn das nur jetzt Show gewesen wäre und eigentlich alles andere schon in trockenen Tüchern ist und so weiter, das wäre ich halt ein bisschen doof. Aber, ja, also, dumm gelaufen für ihn, auf jeden Fall, jeder Sturz mit einer Phase von, ja, kann ich Rennen fahren, ist immer doof, aber ja. Aber jedenfalls Team Bora, Glückwunsch, also.
Ja.
Auf einem guten Weg.
Zwei Worte vielleicht noch zu der Etappe. Mhm. Die neben Lascano, die nächste positive Überraschung, hat mir in der letzten Sendung schon, dass er eine Etappe gewonnen hat, Derek G., der für Israel Pramatec also Entdeckung ist er in dem Sinne nicht mehr, weil er im letzten Jahr beim Giro schon sehr stark war, aber jetzt auch in Sachen Klassement vielleicht sich orientieren könnte. 26-jähriger Kanadier, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ja, beim Giro hatte er im letzten Jahr ein Abonnement auf jegliche zweite Plätze in allen Wertungen. Und dieses Jahr aber bei der Dauphiné enorm stark, laut eigener Aussage, hat er das erste Mal in seinem Leben ein Höhentrainingslager vor der Dauphiné bestritten. Und da kann ich nur sagen, wow, wenn das so ansteckt, dann...
Dann machen wir auch eins.
Dann scheint das wirklich was zu sein, was bei ihm sehr, sehr gut fruchtet. Und ja, wir haben es schon mal angesprochen, enorm spannend wird jetzt die Tour de France-Selektion von der Mannschaft. Also sie haben da jetzt einen Derek G. beispielsweise, ein Froome will auch mit zur Tour. Ja, und dann noch so ein paar andere Kandidaten, die extrem stark unterwegs sind. Michael Woods kann ich mir vorstellen, möchte da auch noch ein Wörtchen mitreden. Pascal Ackermann ist auch noch in dem Team, der eigentlich als Sprinter schon also fast ja fix eingeplant war, aber jetzt nicht die Leistung bringt. Und, kommen wir gleich noch drauf, noch eine weitere Entdeckung der Saison, 22-jähriger US-Amerikaner Matthew Ricciatello, der bei der Tour de Suisse am Ende Fünfter in der Gesamtwertung wird. Also da haben die schon zwei Fahrer auch, wo man immer gesagt hat, Israel ist eher ein älteres Team, die jetzt danach kommen. Und zweiter Aspekt noch auf der Etappe, Remco Evenepoel, der im Zeitfahren haben wir gesagt, ja, super, eigentlich fast schon überragend, aber in den Bergen fehlt da doch noch einiges. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich nur da, wie er laut eigener Aussage trainieren gefahren ist, oder ob er da wirklich so einen krassen Formrückstand noch hat. Also mich lässt eher Ersteres vermuten, weil er hat abreißen lassen immer und dann ist er, hat er aber nie wirklich noch viel Zeit dazu verloren. Also spricht dafür, dass er wirklich konstant eine Wattzahl auf seinem ja, SRM oder was auch immer er da hat, ja, eingestellt hat und die bis ins Ziel durchgefahren ist als und einen Trainingsplan verfolgt hat, als dass er jetzt da auf Biegen und Brechen versucht hätte, dran zu bleiben an der Gruppe. Was ich aber andererseits nicht verstanden habe, gerade auf der Etappe, Landa, der soll ja, also ist auch im Team Sudal Quickstep, soll bei der Tour de France an der Seite von Remco Evenepoel der wichtigste Helfer in den Bergen sein. Aber während der ganzen Dauphiné und gerade auf der Etappe extrem sind die beiden nie irgendwie zusammengefahren. Also Landa ist irgendwie so immer, ja, sein Ding gefahren und kommt da irgendwie eine Minute vor Evenepoel ins Ziel, hängt aber im Klassement auch da zwischen Hammer und Amboss auf Rang 10 nur. Ja, also ich habe nicht verstanden, warum man die beiden da nicht zusammengelassen hat.
War das vielleicht einfach erstmal nur ein Test? Also im Sinne von, wie gut ist Landa? Vielleicht nimmt man ihn als Co-Joker, sowas in der Richtung? Also wollte man ihm jetzt nicht die Bürde, also so wie du es beschreibst mit Evenepoel, ne, dass er nach SRM fährt oder nach Watt fährt, sagen wir es einfach mal so, dass man sagt, okay, ihr seid Profi, also die beiden sind ja, also Landa ist jetzt, wie alt ist Landa? 37, 36? Oder verschätze ich mich?
34.
Da? 34. Ah, er sieht aber älter aus. Nein, aber Mikel Landa ist ja nun wirklich ein Profi durch und durch. Also ich glaube, ne, mehr, also ihm jetzt noch zu erklären, wie er als guter Helfer bei einem anderen Fahrer bleiben soll. Ich glaube, das ist nicht nötig. Also das, oder? Also das kann er. Da braucht man ihm jetzt nichts mehr beibringen. So, und vielleicht sagt man dann auch, okay, dann das kannst du eh, da braucht ihr euch jetzt auch nicht hier groß irgendwie einspielen oder sonst was, das machst du. Aber lass uns doch mal bitte bei der Dauphiné mal gucken, wozu du noch in der Lage bist und fahr mal Vollgas, um dann zu schauen, okay, haben wir hier einen Co-Kapitän oder haben wir hier nur einen Kapitän?
Ja, klar haben die eigentlich nur einen Kapitän. Ja. Das wäre schon fast ironisch, wenn dann ausgerechnet Landa bei der Tour Evenepoel da den Rang streitig macht.
Nee, das nicht. Das nicht. Also so blöd bin ich ja dann doch auch nicht. Aber im Sinne von, okay, wenn wir merken, mit Evenepoel geht es überhaupt nicht, ja, also irgendwann mal sagen, nee, das läuft nicht und geh du mal auf Etappen und Landa aber in einer fantastischen Form ist und die Möglichkeit hat, sich dann doch nochmal ein bisschen nach vorne zu spielen, vielleicht eine Top-5-Platzierung oder so, wäre es ja auch fahrlässig, das nicht zu machen, oder?
Nee, also wenn du die Option hast, solltest du dir die offen lassen.
Ja, und vielleicht war das jetzt so ein bisschen der Hintergrund des Ganzen oder warum man gesagt hat, okay, fahr jetzt mal so gut es geht und dann gucken wir mal, was passiert. Also also da würde ich jetzt ausnahmsweise mal nicht so viel hineininterpretieren, dass die jetzt nicht Seite an Seite gefahren sind, weil dafür sind die, glaube ich, beide gut genug, dass die das nicht zwingend benötigen. Andererseits, vielleicht ist Landa auch unzufrieden. Der ist ja nicht das erste Mal, dass er. Landa hat auch schon viele Teams durch, ne? Also Suda, Brian, Uwe.
Eben, ja.
Sky, Astana, vielleicht.
Jedes Mal irgendwo Duplizität der Ereignisse, ja. Dass es einen Fahrer gibt, der eigentlich stärker ist als er und er irgendwie in diese Rolle reinkommt, dass er den an dessen Thron sägt.
Ich meine, er ist doch schon, man muss ihm ja lassen, dass er schon viel unterwegs war, ne? Also, wenn man 2011 ist er in die World Tour gekommen, also in 14 Jahren hat er ja mal gerade nur 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teams. Alle 2 Jahre das Team wechseln. Ja. Könnte Material für eine Netflix-Doku werden. Muss man sozusagen. Wenn es da nicht schon was gäbe. Ja. Also Landa und Evenepoel, haben wir ein Auge drauf, möchte ich mal so sagen. Dann kommen wir auch schon zur letzten Etappe, oder?
Ja.
An den Plateau de Gliret oder ähnlich.
Yes.
Ja. Da hatte Roglic dann nicht mehr die Beine noch ein Triple voll zu machen, Triple oder ein Hattrick oder sonst irgendwas. Hat man ihn ein bisschen abgehängt, aber zumindest in einem Maße. Er konnte, was ja auch eine wichtige Qualität ist, er konnte zumindest den Rückstand so klein halten, dass er noch die ganze Rundfahrt gewinnen konnte. Was ja auch, also war jetzt nicht so, dass er sich hätte viel bummeln können, aber auf dem Schirm hatten sie es wahrscheinlich schon.
Er stand auf das Messer Schneider, also 8 Sekunden rettet er am Ende rein.
Entschuldigung, ich musste gerade furchtbar husten. Ja, aber 8 Sekunden reichen, ne? Es wurden schon Touren mit 8 Sekunden entschieden.
Naja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er freiwillig an dem letzten Tag dann nochmal so viel Zeit verliert, dass das irgendwie einkalkuliert war, sondern der war froh, dass er es am Ende so ins Ziel retten konnte und er hatte da, meine ich, noch einen Begleiter, genau, Giulio Ciccone, der dann noch bei ihm war. Aber es sah auch gar nicht so aus. Also ich meine, es war 3 Kilometer, 4 Kilometer vor dem Ziel, als sich vorne Jorgensen und Carlos Rodriguez gelöst haben. Und Jorgensen ist dann wirklich durchgefahren. Also der ist nur auf den Rundfahrtensieg gegangen, hat 4 Führung gefahren, auch die letzten paar hundert Meter komplett von vorne. Und Rodriguez dann die Etappe gewonnen. Mhm. Aber auch wiederum erstaunlich, ne? Auch Matteo Jorgensen, genauso wie Euer Lascano, 1,90. Einer, der bei den Frühjahrsklassikern ganz vorne dabei war, der jetzt im Hochgebirge da vorne mitfährt.
Ja, aber vielleicht waren die auch einfach, waren die Wetterbedingungen so, dass dieses Klassikerwetter, was ja an manchen Tagen da auch war, ich weiß jetzt nicht, wie es an dem letzten Tag war, aber dass das einfach den Fahrern dann so ein bisschen mit ihrer Robustheit auch in die, in die Karten gespielt hat. Ja, also
ja, es
einfach besser verpackt.
Aber am Ende echt knapp. Wie gesagt, 8 Sekunden rettet Primoz Roglic da ins Ziel. Matteo Jorgensen wird Zweiter, Dritter der Gigi bei der Rundfahrt. Ja, oh. Wenn man es mal Summe in Summe oder beziehungsweise wenn man auch mal so ein bisschen Zeiten und Leistungsdaten, was so spekuliert wird oder gerechnet wird, sich anschaut, dann ist da doch noch einiges an Luft gewesen. Also ich sage mal, wenn jetzt ein Vingegaard oder ein Pogacar bei der Rundfahrt in guter Form dabei gewesen wäre, wären die nochmal eine Stufe über Roglic gewesen.
Wahrscheinlich schon, aber das sind immer jetzt irgendwie die Gegebenheiten und damit müssen wir klarkommen und das, ich sag mal so, es hätte für Roglic jetzt mal abgesehen davon, dass jetzt die direkten Konkurrenten oder die vermeintlich natürlich der Topstars nicht dabei sind, er befindet sich auf einem guten Weg und das finde ich erfreulich. Also alles, was die Tour später noch spannend machen wird, spielt mir in die Karten, sozusagen. Und für diese Tour braucht man auch die Tour de Suisse, weil die muss man auch fahren. Und ja, das zweite große traditionelle Vorbereitungsrennen war gestartet mit einem Einzelzeitfahren und man muss auch sagen, also irgendwie komisch, ne? Weil so die, also dadurch, dass Pogacar jetzt einfach durch den Giro so ein bisschen die Füße hochlegt, oder wahrscheinlich legt er nicht die Füße hoch, aber ne, nicht, also nicht in einem Rennen sich vorbereitet oder nicht wieder Rennen fährt, sondern sich da ein bisschen zurückhält. Also Jonas Vingegaard sich noch in der, ja, wie soll man sagen, Gesundung befindet.
Rekonvaleszenz.
Rekonvaleszenz, genau. Das war das, was mir nicht so schnell einfallen wollte. Und da trainiert. Es ist so ein bisschen so, dass jetzt, ja, die Tour de Suisse nicht so, also die Superstars fehlen einfach, ne? Und dann sagt man, okay, wer fährt denn da für UAE? Und da guckt man und denkt sich, oh, Almeida, Also eigentlich so die zweite Reihe kann da auch vorne mitfahren und hat es dann ja auch in manchen Teilen getan. Und es ist schon eine komische Tour de Suisse dadurch, finde ich. Also
war vor allem eine sehr schwere Tour de Suisse, wenn man sich das anguckt. Im Prinzip gab es nur da eine Möglichkeit für die Sprinter, nämlich die zweite Etappe. Mhm. Und der Rest, Etappe 3 war dann schon richtig schwer und der Rest waren dann Bergankünfte. Also selten so eine schwere Tour de Suisse gesehen. Nichtsdestotrotz standen ja doch einige gute Sprinter am Start, wo ich mich gefragt habe, warum wählt ihr das jetzt als Vorbereitungsrundfahrt? Klar kann ich sagen, ich will am Berg noch ein bisschen trainieren oder mir da Härte holen. Aber wenn ich noch Siege brauche, um mich fürs Tourteam zu empfehlen, ist das mit Sicherheit die falsche Rundfahrt gewesen. Da wäre die Belgien-Rundfahrt eher die richtige Wahl gewesen.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ja, also vielleicht muss man auch bei manchen sagen, okay, Die machen das jetzt nicht, um noch unbedingt Siege einzufahren, sondern einfach zu beweisen, was sie drauf haben und dann auch unter anderem bei einer bergigen Rundfahrt. Ne? Und vielleicht ist das so der Hintergedanke oder der Weg. Nun ja, angefangen hat es mit einem Prolog.
Übrigens ja, der Prolog nicht in der Schweiz, sondern in Liechtenstein.
Vaduz.
Und wusstest du eigentlich, dass es einen prominenten Fahrer mit der liechtensteinischen Staatsbürgerschaft gibt.
Ich wusste noch nicht mal, dass die Liechtensteiner eine liechtensteinische Bürger hat. Ein Liechtensteiner Rad, also ein aktueller Profi?
Ja, sogar recht gut.
Und der fährt auch unter Liechtensteiner Flagge, also mit so einem Gedöns.
Na, sagen wir mal so, er hat die doppelte Staatsbürgerschaft.
Ist es Felix Großschartner?
Nein.
Nein.
Es ist Stefan Küng.
Ach. Nee, das wusste ich in der Tat nicht.
Schweizerisch-lichtensteinische Doppelstaatsbürgerschaft hat.
Wieder was gelernt. Aber ist es dann nicht für ihn? Also okay, der Liechtensteiner Radsportverband ist wahrscheinlich jetzt nicht besonders groß. Aber er könnte sich dann doch auf jeder WM, jeder EM, jedem Weltmeisterschaft, Olympiade und so, könnte er immer überall mitfahren, oder? Weil, würde er sagen, ja, ich fahre den Liechtensteiner.
Naja, da musst du dich ja dann doch schon festlegen auf einen Verband. Und der startet ja für die Schweiz.
Ja, aber hätte er ja, hätte er sich mal für die Liechtensteiner festgelegt, ne? naja, egal. Also Hausler hat es ja auch irgendwann mal gemacht und dann ist von dem Deutschen auf den...
Ja, aber es ist Australien, also es ist nochmal eine andere Hausnummer.
Ah, jetzt, was ist denn hier Liechtenstein-Shaming angesagt?
Naja, was die Startplätze angeht, meine ich bei so großen
also, wenn jetzt,
Titelkämpfen.
Also entschuldige bitte, aber wenn jetzt Stefan Küng ja, sich überlegt, okay, ich möchte für die Weltmeisterschaft hier für Liechtenstein Start gehen, dann halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass da irgendein Liechtensteiner aus seiner Garage kommt und mit dem Klapprad losfährt und sagt, oh, den schlag ich. Der hätte dann ja sicher. Aber naja. Wahrscheinlich ist Infrastruktur und alles dann noch viel einfacher. Also Scherz beiseite, ich kann es verstehen, dass er den Schweizer genommen hat.
Ja, war sehr kurzes Zeitfahren zum Auftakt.
Ist das noch ein Zeitfahren oder ist das ein Prolog? Ich verstehe immer den, ist das 3 oder 5?
Ist ein Prolog. Ist ein Prolog im Prinzip noch, aber es ist hier als erste Etappe ausgezeichnet. Von daher nehmen wir das mal so 4,77 Kilometer, 5 Minuten Fahrzeit nur. Für den Sieger Yves Lampaert am Ende, ja.
Hallo?
Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Ja, ja, würde ich auch so sehen. Ne? Die Abstände sind auch minimal, ne? Also wie viel Zeit hat der letzte? Also
boah. Eine Minute.
Krass. Das ist aber schon sehr, sehr.
Ne? Naja, der hat halt nur einen 47er Schnitt gefahren, der erste einen 56er.
Ja, aber 47er Schnitt ist ja trotzdem, also mir erzählte letztens sein Arbeitskollege, der ein Zeitfahren, ich glaube, von so 16 Kilometer gefahren ist, also so gut das Dreifache, war ein bisschen mehr sogar, der nach 2 Minuten überholt wurde. Also, aber vielleicht war da der Unterschied in der Klasse doch nochmal größer. Ja, gehen wir mal so ein bisschen durch die Etappen durch. 8 Etappen waren das. Ja, 2. Etappe war so ein bisschen, würde ich sagen, Klassikerprofil, also nicht wirklich lange, schwierige Berge, auch ja Passagen, wo es mehr so rauf und runter ging, insgesamt von der Höhenmeterzahl für die Schweiz zumindest auch noch einigermaßen übersichtlich mit 2000 Höhenmetern gut. Und wenn ich das Ergebnis interpretieren sollte, ohne es gesehen zu haben, würde ich sagen, das war dann ein doch recht großes, kompaktes Feld, was da angekommen ist und wo sich dann die schnellen Männer, Michael Matthews ist ja immer so ein guter Indikator dafür, Pidcock, Rui Costa, das sind die schnellen Männer nach vorne gefahren und haben es unter sich dann ausgetragen, ohne dass es richtige Sprinter waren.
Naja, 83 Fahrer in der ersten Gruppe, also von daher doch noch ein recht großes Fahrerfeld. Es war übrigens die Etappe mit dem schweren Sturz von Emanuel Buchmann, der sich da die Hüfte gebrochen hat, so 2 Kilometer vor dem Ziel. Ja, gute Besserung auf dem Wege. Ja. Am Ende gewonnen von Brian Kukar, weil es auch recht kurioser Sprint war. Normalerweise hätte ich gesagt, Arnaud Didier gewinnt diesen Sprint in 9 von 10 Fällen, aber in dem Fall hatte er ein Problem mit der Schaltung und dadurch konnte Kukar von Loch reißen und wurde nicht mehr eingeholt. Für ihn persönlich, hat er selbst gesagt, sein größter Sieg in seiner Karriere, obwohl er jetzt schon 52 hat, aber auch sein zweiter auf World Tour Niveau, hat man eine Etappe bei der Tour Down Under im letzten Jahr gewonnen. Und das war dann im 49. Sieg sein erster damals auf World Tour Niveau. Das ist schon bemerkenswert für einen Fahrer, der im Prinzip, ja, sag ich mal, seit 2013 doch regelmäßig an World Tour Rennen teilnimmt. Und wir können uns daran erinnern, damals bei der Tour de France haben wir mal, glaube ich, nur 18 Millimeter gegen Marcel Kittel gefehlt.
Mhm. Ja, aber hätte ich jetzt, und guck mal, ist ja auch ein Fahrer, der wirklich, also ich behaupte mal, es gibt viele Fahrer, die so immer mit dabei sind. Auch, ne, ich weiß nicht, wie oft wurde er, ich will es jetzt nicht nachgucken, aber er wurde wahrscheinlich ja bei wie vielen Touren er mit dabei, also so Grand Touren oder insgesamt. Und es ist halt, so blöd es klingt, aber wenn mir der Name schon was sagt, ne, dann muss er ja auch wirklich, ja, dann muss er sich oft hervorgetan haben. Und es gibt ja bestimmt viele Fahrer, die irgendwie mal so mitgeschwommen sind und alles Mögliche. Aber jetzt das erste Mal, das finde ich schon, ja, Glückwunsch. Da kann man dazu nur sagen. Würdest du sagen, also boah, 59 Kilo bei 1,71, das ist jetzt aber auch kein Riese und
wenig Lecoq, der Hahn heißt er.
Ja. Ja, gibt es sonst noch was zu dieser 2. Etappe? Also ich hatte mich gefreut, dass Pidcock einigermaßen vorne war, aber ist halt eher so ein Aufgelopp und das war jetzt auch noch nicht. Ich glaube, das war auch eine Etappe, die viele benutzt haben, um nochmal reinzukommen. Genauso die 2. Etappe, die dann ja eher schon für die Sprinter gemacht war. Das waren dann 161 Kilometer mit nochmal knapp 1700 Höhenmetern.
Die 3. dann.
Dritte, genau. Ja, du weißt das doch. Wenn ein Prolog ist, dann zählt man ja anders. Die machen das falsch, die Schweizer. Die haben einfach so durchgezählt und so passt nicht. Ja, also 3. Etappe. War es eine Sprintankunft? Also von Ergebnis her und von allem würde ich schon sagen.
Nicht so richtig. Also es war schon eher eine Hügelankunft, muss man sagen. Vor allem mit den Bergen im Finale drin. War ein sehr spannendes, interessantes Finale. Mhm. Mit einer mutigen Attacke von Mark Hirschi auf den letzten 3 Kilometern. Sah auch gut aus, teilweise. Also es war ein bisschen offensichtlich, dass er es da probieren würde. Natürlich als Schweizer da auf heimischem Terrain. Ist da, ja, um 5 Sekunden da so weggefahren. Da gab es eine kurze Schrecksekunde, als eine Frau mit einem Hund fast auf die Straße gelaufen wäre. Dann aber im letzten
Moment. Wir Kölner kennen das.
Dann im letzten Moment doch noch zurückgezogen hat. Und er wurde dann auf dem letzten Kilometer erst eingeholt. Und dann gab es so einen Bergaufsprint. Und Thibaut Nies, das ist ein Name, den man sich für die Zukunft merken sollte. 21 Jahre erst alt, kommt aus dem Cross-Sport.
Wollte ich gerade sagen, wer Cross ein bisschen verfolgt hat, dem sagt der Name schon etwas. Und nicht nur ihr, war es nicht sein Vater? War er nicht auch Crosser und Rennradprofi?
Sven Nies.
Ja.
Das ist sein Vater, ja.
Genau, okay, dann bin ich ja nicht
komplett verblödet. der hat einige Erfolge im Cross vorzuweisen.
Ja.
Genau, und der hat am Ende das Ding gewonnen im Bergaufsprint. War recht souverän vor Steven Williams, dem Flash-Ballon-Sieger und Alberto Bettiol.
Gut, ihr seht, ich habe von der Tour de Suisse letzte Woche deutlich weniger mitbekommen und deswegen husche ich mich hier so ein bisschen durch. Vierte Etappe, weil die erste war ja kein Prolog, war dann so ein langer, wie soll man sagen, ein langer Anlauf mit einem langen Rollerberg am Ende.
Also sowas. Naja, es ging immerhin hoch zum Gotthardpass.
Ja, aber der Gotthard ist ja dann auch irgendwie, also der zeichnet sich ja jetzt auch nicht dadurch aus, dass er besonders, also er ist lang. Du bist
und
auch
hoch.
Mal, ja, und hoch. Das stimmt. Aber im Rahmen des Ötzis sind wir den noch gefahren, oder?
Kann das sein? Ich bin da noch nie gewesen. Ich wollte den mal im Urlaub fahren, aber ich habe mir leider einen Tag vor dem Urlaub, wo ich den fahren wollte, in den Fuß gebrochen.
Ah ja, stimmt, das war die Geschichte. Entschuldigung, wenn ich lache.
Wurde der Fuß gebrochen, wenn ich das so formulieren darf.
Wer war das? Wie war das nochmal? Magst du das hier sagen oder nicht? Wenn nicht, ist es völlig okay, dann.
Ja, er hatte eine Kollision mit einem Fahrzeug, sagen wir mal so.
Ach ja, stimmt. Das war ja gar nicht witzig eigentlich. Nee, ich dachte, ich hatte was komplett anderes in Erinnerung. So mit dem Stuhl und so, aber nee, das war ja gar nicht witzig, aber beim Ötztaler, bist du den Ötzi nicht auch mal gefahren?
Ja, aber da gibt's ja, da hat ja der Gotthardpass nichts mit zu tun mit dem Ötzi.
Mit wem verwechsel ich denn jetzt den Gotthardpass?
Mit dem Timmel?
Mit dem Brenner.
Oder dem Brenner, ja. Aber der ist ganz woanders.
Ach, egal, alles wurscht, alles Berge. Irgendwie habe ich da was durcheinander geworfen, befürchte ich. Nun ja, was soll's. Ja, aber es ist jetzt kein Berg. Also für mich gibt es ja nur Berge, die kann ich fahren und die kann ich nicht fahren. Und den würde ich mir jetzt, wie lange ist der Gotthard? Der ist 8 Kilometer und überwindet 700 Höhenmeter. Boah, das traue ich mir doch noch zu. Also da hätte ich jetzt keine große Angst vor.
Na, es kommt halt auch drauf an, von wo der gefahren wird. Also wenn der, meine ich, von der Südseite, also von Airolo ist es, meine ich, über diese Tremola-Straße, über das Kopfsteinpflaster gefahren wird, wo es richtig lange über Pflaster geht, dann ist der schon richtig schwer. Es war, meine ich, 2019, wo Bernal da die Ankunft gewonnen hat. Aber so jetzt in der Form auf der Etappe, auf dem Papier war er nicht so schwer, aber er wurde dann doch von den Fahrern sehr schwer gemacht.
Ja, das ist natürlich immer klar, die Fahrer machen das Rennen und so weiter und so fort alles, aber also wäre jetzt ein Berg, den ich mir auch zutrauen würde, hochzukommen und wahrscheinlich nicht in dem Tempo, aber kommen wir zurück zu der Etappe, die dann wie soll man sagen, also laut dem, was ich gelesen oder meine erinnern können zu gelesen zu haben, es ist ja jetzt doch schon wieder fast eine Woche her oder mehr, ja, eine Woche fast, war das so ein bisschen auch die, ich will nicht sagen Wiederauferstehung von Adam Yates, aber bis dato hat man von ihm in der Saison ja auch noch nicht, doch, er hatte die Tour Oman, okay, gewonnen, aber sonst bei den anderen Rundfahrten, Romandie, Abruzzen-Giro, hatte sich jetzt nicht besonders hervorgetan, sage ich mal so.
An dem Tag also hat sich so angedeutet, dass die Rundfahrt von UAE dominiert wird, weil er ganz klar der Beste war bei den Favoriten. Und ich hätte es nicht so erwartet, ich hätte eher Sekundenabstände erwartet, wie wir schon gerade gesagt haben, er jetzt nicht der allerschwerste Berg der Rundfahrt, der Gotthardpass. Aber er hat da schon für klare Verhältnisse gesorgt, sage ich mal. 25 Sekunden rausgeholt auf den Rest. Ganz vorne fand ich sehr erfreulich, dass ein Ausreißer geschafft hat, sich ins Ziel zu retten, Torstein Drain, von Bahrain Victorious. Und das war im doppelten Sinne ein extrem emotionaler Sieg. Zum einen für die Mannschaft, ein Jahr nach dem Tod von Gino Meda bei der Tour de Suisse diese Etappe zu gewinnen. Und zum anderen auch für den Fahrer selbst, der vor einigen Jahren an Krebs erkrankt war und jetzt ja den größten Sieg seiner Karriere da geholt hat.
Ja. Auch merken wir uns nochmal die Stille mit Gino Meda für später noch, wenn wir nochmal auf ein anderes Thema eingeben. Wie ich fand, ja, machen wir gleich. Aber du hast schon recht, also UAE deutete da schon etwas an. Mit Almeida, mit Yates vorne, ne? Bernal, wie hat er sich, also sowohl bis dahin als auch weiter dargestellt? Weil ich habe immer nur in den Ergebnislisten ihn, ich will nicht sagen oben gesehen, aber schon in den höheren Positionen, wo man ihn nicht gesehen hat. Wird das nochmal was? Also,
ja, was heißt, wird das nochmal was? Es ist ja schon was. Also ja, so die ganze Zeit im Dunstkreis des Podiums, sage ich mal, von der Tour de Suisse rum. Also war nach den beiden oft derjenige, der, also sagen wir, best of the rest war. Mhm. Also der Stärkste aus dem Rest des Feldes heraus. Wird immer besser gefühlt. Das ist halt so ein Fahrer, wo ich immer sage, das ist einer, der braucht Rennen, um in Form zu kommen. Ja. Man sieht es jetzt auch in dieser Saison, na, hat verhältnismäßig jetzt, sage ich mal, schon viele Renntage. Also er hat ja schon im Februar mit der Tour of Colombia angefangen, hat dann Gran Camino, Paris-Nizza, Katalonien-Rundfahrt Lüttich, Tour de Rome und jetzt Tour de Suisse gefahren und hofft ja immer noch darauf, dass er jetzt die Tour de France fährt. Wobei, bei der Mannschaft ist natürlich dann auch interessant, also du hast mir vorhin erzählt, du hast schon so ein bisschen was aus der Netflix-Doku mehr geguckt als ich. Und da gab es ja wohl auch dann diese Geschichte um Tom Pidcock, wo jetzt eben so ein bisschen im Nachhinein der Strick draus gedreht wird, dass er dann nicht der Loyalste ist in dem Team oder so, auf gut Deutsch gesagt, macht, was er will.
Ich glaube, da war ich noch nicht.
Ja.
Aber
ich habe es bislang auch nur gehört, also ich habe es jetzt noch nicht verifizieren können, sehen können, aber es wird natürlich interessant, wenn man sich jetzt mal so das potenzielle Line-Up anguckt. Carlos Rodriguez, der natürlich, sage mal, besser als Fünfter sein will bei der Tour im letzten Jahr, also will das ausbauen. Mhm. Dann hast du einen Pidcock dabei, der, ja, sage mal, auch Ambitionen Richtung Klassement hegt,
absolut,
Olympia auch noch im Hinterkopf hat. Dann hast du einen Geraint Thomas dabei. Klar, der hat den Giro jetzt schon gefahren, aber fährt dann auch die Tour. Und dann hast du noch einen Bernal dabei, der einem potenziell auch für die Gesamtwertung eine Rolle spielen könnte, wenn er dann nominiert wird. Mhm. Das ist halt die Kernfrage für die sportliche Leitung.
Wie sind es denn alle unter einen Hut?
Ja, oder sage ich nicht vielleicht, pass auf, Egan, Tour de France dieses Jahr nicht. Wir sparen dich jetzt sozusagen auf für die Vuelta, weil ansonsten haben wir hier zu viele Anführer in der Mannschaft, zu viele Leute, die helfen, zu wenig Leute, die helfen können.
Absolutes Luxusproblem, aber nichtsdestotrotz auch richtig alles. Also alles, was du gesagt hast, ne? Und ich bin auch, irgendwie habe ich das Gefühl, dass man Pidcock, wie lange hat er noch seinen Vertrag? Ich gucke gerade mal nach. Also
bis gefühlt unendlich.
Ja, und 28, also 27, ja. Aber auch das ist ja heutzutage nicht mehr das Papier. Also ich will nicht sagen, es ist nicht mehr das Papier, wer das steht, aber das ist ja auch verhandelbar, ne? Und wenn so ein Red Bull-Athlet mit seinem Red Bull-Helm da mal irgendwann noch ein Angebot bekommt, wenn da zufällig noch ein Team ist, was von Red Bull auch gesponsert wird, könnte ja sein, ne? Wird man sich jetzt nicht wundern. Ich weiß nicht. Und ob, wenn du jetzt sagst, also meintest du, das habe ich noch, wie gesagt, soweit habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Also ich habe es zumindest nicht mitgekriegt in der Netflix-Doku. Bezog sich dieses Illoyale auf Pidcock oder auf Bernal? Ich würde tippen Pidcock.
Ja, genau. Ja.
Ich sag mal so, wenn er jetzt da macht, was er will, okay, nicht erfreulich, aber das würde ja dann auch nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen, naja, wenn der hier nicht auf das hört, was wir ihm vorschlagen, dann bekommt auch sein Geld nicht mehr von uns. Ja, also wäre jetzt nichts, was mich irgendwie komplett verstören würde. Ja, und dann wird ja ein anderes Red Bull Team wahrscheinlich dann sagen, hey, wir haben da diesen einen Fahrer, der ist schon ein bisschen älter und der ist vielleicht auch so langsam in der Tendenz nicht mehr ganz so gut zu sein, aber wir könnten dann auch noch einen jüngeren Fahrer gebrauchen. Für wie unwahrscheinlich hältst du, dass dieses Szenario über kurz oder lang eintreten wird?
Spekulation.
Absolut richtig. Ja klar, dafür sind wir hier.
Ich glaube, boah, es ist schwierig zu sagen, echt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich der Sponsor happy wäre, wenn also der jetzt bei einem Team einsteigt, dass der happy wäre, wenn auch da sozusagen alles aus einer Hand kommt und nicht da zwei vereinzelt im Feld rumturnen, die dann plötzlich, wo alle fragen, hey, die haben doch einen Helm von euch, warum sind die nicht in eurem Team?
Ja. Klingt für mich nach einer Frage, die durchaus valide zu stellen ist an der Stelle. Ja, ich, und das ist was mich, das ist das Einzige, was mich, nee, nicht das Einzige, aber das ist eine der Sachen, die mich halt stört an diesem Red Bull-Engagement bei Bohansko, dass es dadurch immer, also du wirst ja immer in die Situation potenziell kommen, wo es dann heißt, naja, aber guck mal, der ist nicht hinterhergefahren, weißt auch warum, ne? Guck mal, wo der dann Geld hergeht. Also weißt du, in die Gefahr begibt man sich halt immer rein und das finde ich zu ohne Not. Ne? Und das finde ich so ein bisschen doof. Aber naja, was willst du machen? Also man würde einfach dieses Problem, man würde dem Problem aus dem Weg gehen, wenn man, wenn man sie alle in ein Boot holt. Naja, mal gucken. Aber vielleicht wird es dann auch irgendwie ein super Team und da hat dann auch keiner Bock drauf, weil dann wird es auch langweilig, ne? Wenn jetzt Wout, Thomas und wer weiß, wen sie sich noch holen, dann erfahren würden. Wie sind wir jetzt dahin abgebogen? Müsste ich noch mal
kurz wissen. Wir waren auf der Gotthard-Pass-Etappe stehen geblieben und da können wir vielleicht einmal kurz auch die Gesamtsituation zusammenfassen. An dem Tag übernimmt Adam Yates die Gesamtführung vor Joao Almeida. Matthias Gelmoser auf der 3, zeitgleich mit Egan Bernal.
Kommen wir zur Etappe Nummer 5. Das war dann auch wieder eine Bergankunft. Diesmal war der Berg vielleicht nicht ganz so lang, aber nicht minder schwer, würde ich. Also durch die größere Steilheit, sagt man gar nicht. Also dadurch ist das Steil einfach ein bisschen schwieriger. Waren dann am Ende der Kari, den ist man zweimal gefahren, glaube ich dann, ne?
Genau, der war zweimal im Programm.
Ja, und die zweite Auffahrt war dann so komisch, es klingt die etwas leichtere sogar, weil sie länger ist, aber dafür weniger steil. Und ja, da fing es dann an, ich will nicht sagen, wie soll man sagen, langweilig zu werden, stimmt nicht, aber also zumindest als ich die Ergebnisse da so gesehen habe, dachte ich mir, okay, also wenn jetzt die Helfer von Pogacar schon das Feld dominieren und nach Belieben sich da auswürfeln können, wer gewinnt, wo soll das alles hinführen?
Also an dem Tag hat sich dann nochmal deutlich herauskristallisiert, dass UAE da ja in anderen Sphären fast schon unterwegs ist. Adam Yates oder Almeida war es dann selbst, der als letzter Mann für Yates da die Vorarbeit geleistet hat, bevor der attackiert hat und weggefahren ist. Und dann hat zunächst noch Enric Mas versucht mitzufahren. Der hat sich aber selbst da ja übernommen, ist zurückgefallen. Und zu Bernal zurück und am Ende kommt dann Almeida von hinten wieder angefahren und schießt sozusagen an den beiden noch vorbei und die feiern dann Doppelsieg an dem Tag auch, was ich vorhin schon gesagt hätte, von Israel Premier Tech, Messio de Citello. Die Entdeckung finde ich für mich so ein bisschen der Rundfahrt. Wie gesagt, ganz junger US-Amerikaner, Kletterspezialist, mit Sicherheit jetzt auch einer, der sich da in Richtung Tourteam vielleicht bewegt, wobei hier in seinem Rennkalender als nächstes die Sibiu Tour steht und nicht die Tour de France. Muss man auch mal schauen, ob die den da jetzt mitnehmen. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich da auch mal die Zahlen hier anguckt, für den Anstieg, also ich beziehe mich hier jetzt mal auf die Seite Lanterne Rouge, die sowas machen, Analysen für Leistungsdaten, die sagen, dass Yates da 7,19 Watt pro Kilogramm für 19 Minuten 31 gefahren ist. Das war, ja, aber nicht auf der Etappe, sorry, auf Etappe 6 dann, aber es setzt das Ganze trotzdem in den Kontext der Tour de Suisse. Also da ging es um den Plattenanstieg, wo wir dann noch dazu kommen, Etappe 6, und in den letzten 2-3 Jahren, also in der Ära, sag ich mal, Pogacar, Vingegaard, war es im Prinzip immer so, dass du um die 7 Watt pro Kilogramm Körpergewicht fahren musstest für rund 20 bis 30 Minuten und das wäre einfach während einer Rundfahrt. Und daran kann man sich schon ausmalen, wie stark diese Mannschaft am Berg ist. Mhm. Auf der anderen Seite kannst du natürlich dagegen sagen, na gut, braucht jetzt Pogacar unbedingt so viele starke Berghelfer? Ist nicht eher der Fokus darauf, den er legen sollte, dass er, ja sag ich mal, Windkantensituationen und in Positionskämpfen nicht angreifbar ist, weil was kann passieren an den ersten Tagen? Fliegen die Berghelfer irgendwie alle hinten aus dem Feld oder ja, man will es sich nicht wünschen, haben einen Unfall, sonst irgendwie was und dann nützt dir das auch nichts.
Ja, alles richtige und valide Punkte, nur ich befürchte einfach, weißt du, wie viel soll ein Pogacar auf einer Windkante verlieren, was er nicht durch solche Helfer dann wieder im Rennen in den Bergen bei einer ja doch nicht wenig Berge habenden, wenn man das so sagen kann, Tour wieder rausholen kann. Also so viel kannst du dem ja auf einer Windkante gar nicht wegnehmen.
Ja klar, wenn es eng zugeht. Also ich sag mal so, mein Eindruck ist, es steht und fällt jetzt mit Vingegaard wirklich wie der bei der Tour de France, wenn er am Start steht. Das hilft ja UAE alles nichts. Wenn Vingegaard in der Form des letzten Jahres ist, dann werden auch die Helfer da wenig ausrichten können gegen ihn. Und das ist der springende Punkt. Wie ist der drauf? Und die machen es ja im Prinzip taktisch gesehen jetzt im Vorfeld der Tour sehr clever, Wismalise Bike. Die posten irgendwie jeden Tag ein Foto von Vingegaard aus dem Trainingslager in Tignes und sagen nicht, ob der jetzt fährt oder nicht. Durch die Blume kann man schon erahnen, dass das jetzt auf dem Foto vielleicht, sage ich mal, dass es nicht Zufall ist, dass sie ein Foto mit 8 Fahrern machen und Vingegaard da drauf ist, 1,5 Wochen vorm Tourstart, würde ich jetzt mal so mutmaßen, dass der dabei sein könnte. Es weiß halt keiner, wie seine Daten aktuell sind.
Ja, genau das ist es, ne? Und er macht es ja auch nicht wie andere, die dann veröffentlichen und hier siehst du bei Strava, was alles passiert genau und so weiter und so fort. Nee, das passiert leider nicht. Und was ist leider nicht, ne? Also ist auch völlig in Ordnung, also kann man ja auch nachvollziehen, wenn sie da keinen Bock drauf haben oder das einfach so im Unklaren lassen wollen. Hast du schon vollkommen recht, also das machen sie einigermaßen clever und ja, man steht dann immer da und denkt sich, was passiert jetzt? Was glaubst du denn, was passiert? Sollen wir einfach mal die Rundfahrt noch durchgehen und dann so ein bisschen Vingegaard spekulieren oder Favoriten spekulieren? Wir haben jetzt, wie viele Wochen sind es noch? 3,5, 2,5, 2,5, ne?
1,5.
1,5 sogar noch. Ach du Scheiße, da müssen wir nächste Woche noch eine Sendung machen mit der Vorschau. Ja. Habe ich ja ganz. Also, nächste Etappe, Ulrich nach Platten. Wenigstens Namen, die ich aussprechen kann. Ja, geht weiter, ne? Almeida vor jetzt. Punkt.
Genau, die Etappe, muss man noch dazu sagen, war nur 43 Kilometer lang, verkürzt. Bedingt dadurch, dass sie verkürzt werden musste.
Ja, aber ich sag mal so, was sich vorher andeutete, ging dann auch mehr oder minder weiter. Ne? Also
ja, am nächsten Tag jetzt vor Almeida.
Ja, so. Ja, dann gab es noch ein Zeitfahren am 8. Tag und da war es dann so, dass warte mal,
Almeida vor jetzt war.
Genau, Almeida vor jetzt. Also ist ein bisschen wie Katz und Maus spielen, ne, mit der Konkurrenz. Oder dass sie jetzt, also, ne, wie viel hat der dritte Abstand? 3 Minuten. Bernal, 3 Minuten 15. Pidcock, 4 Minuten irgendwas, 4:30. Machen wir einen Haken dran. Also es gewinnt irgendeiner von UAE und irgendein anderer von UAE ist Zweiter. Das kann man so sagen am Ende, ne? Also um genau zu sein, Yates gewinnt vor Almeida. Aber wo bringt uns das hin? Ich glaube, das ist die viel interessantere Frage als diese einzelnen Etappen. Wird es einfach, also wird es uns so gehen wie beim Giro, dass es uns irgendwann langweilig wird? übertrieben gesagt? Oder wie lässt sich
das? Ja, wie gesagt, hängt von der Konkurrenz. Also ich finde, es gibt da viele spannende Punkte, über die man am Anfang noch spekulieren kann. Der erste ist mal, kann Tadej Pogacar bei Grand Tours auf dem Niveau fahren, wie er den Giro gefahren ist. Mhm. Weil er hat es jetzt, ich meine, es ist das erste Jahr, in dem er überhaupt mal zwei Grand Tours in Angriff nimmt und dann beide gleich auf Sieg fährt. Wird interessant, ob er das Leistungsniveau vom Giro hat und selbst wenn er es hat, ob er es in der dritten Woche der Tour immer noch halten kann. Ja, zweiter Punkt ist, wie gerade gesagt, die Konkurrenz hängt und steht und fällt mit Vingegaard. Wie gut ist der? Vielleicht passiert es auch, dass beide nicht so gut sind, wie man vermutet und dann plötzlich ein Primoz Roglic eine Chance hat, die Tour zu gewinnen.
Das sind jetzt alles Fragen, aber sag mir doch mal die Antworten. Nee, also was glaubst du denn? Also ich sag, Roglic ist auf einem guten Weg, aber ihm fehlt einfach so ein bisschen so die letzten 10-20%, um bei den beiden da vorne mitzufahren. Also ganz klar. Und die kann er auch nicht mehr herantrainieren. Also die fehlen ihm grundsätzlich. Also wenn irgendwie ein Vingegaard jetzt da mit 80% ankommt, dann ist er vielleicht auf Augenhöhe. Lage nicht auf die Zahlen fest. Lass mit 90% ankommen, dann ist er auf Augenhöhe mit Roglic. Aber er muss nicht am Limit sein, um mit einem Roglic festzuhalten. Und das Gleiche gilt auch für Pogacar natürlich. Also dann, Pogi muss sich schon mächtig aus den Schuhen gefahren haben beim Giro, ohne dass sie es mitgekriegt haben. Und Vingegaard muss deutlich schlechter dran sein, als wir es eigentlich gedacht haben. Oder als wir es denken, damit Roglic das machen kann. So ist eigentlich meine feste Überzeugung. Ja, und Vingegaard, also wir hatten ja in erster Linie du, aber ich fand das so schlüssig, dass ich gesagt habe, schließe ich mich gerne an, vor längerem die Theorie, er wird eigentlich mehr mitgenommen, um Öffentlichkeit zu generieren oder um Aufmerksamkeit zu generieren, aber ist eigentlich gar nicht so leistungsmäßig an dem Punkt, wo er schon richtig mitfahren kann. Wie stehst du zu deiner eigenen These davon vor 2-3 Wochen?
Ich finde es schwierig, also ich persönlich denke nicht, dass der auf dem Niveau Rad fahren kann, wie bei seinen letzten beiden Tour de France Siegen, wenn du noch vor 2 Monaten einen Pneumothorax hattest.
Ja.
Schwierig. Ich fürchte fast, das wird auf den ersten Etappen, also wenn ich Team UAE wäre, würde ich auf den Etappen 1 und 2, wo es ja schon ein bisschen, kommen wir in der nächsten Naturvorschau noch zu, schon ordentlich zur Sache geht, würde ich versuchen, Vingegaard K.O. zu setzen, wenn ich die Chance dazu habe und nicht, sage ich mal, vorsichtig abtasten, sondern gleich all-in gehen.
Ja, genau. Im Prinzip, wie sie es ja beim Giro auch versucht haben, oder ja auch geschafft haben zum Teil, ne? Also wir hatten ja auch schon gesagt, das ist schon relativ früh entschieden, die Veranstaltung, das war's ja auch. Und ja, völlig klar, ne? Und Pogacar wird, ich glaube auch nach hinten raus nicht besser, sondern wird ja nach hinten raus die Körner irgendwie ihm ausgehen. Und deswegen glaube ich auch, die werden so früh wie möglich, so hart wie möglich attackieren. Vielleicht auch deswegen dieses Bergteam, dass sie einfach in den ersten 2 Etappen vielleicht auch, ich glaube, war die Etappe 4 nicht auch eine bergig oder 3?
Bei der 4. Etappe geht schon über den Col du Galibier, wenn genau. Auch über den Lotari.
Ja. Also Ende Etappe 4 ist das Klassement gemacht. So würde ich zumindest meine Besprechung der Tour de France als UAE-Fahrer, als Teamchef sagen. Ich so, Etappe 4 ist die Sache durch und danach machen wir hier noch ein bisschen Urlaub und dann gut ist. Also das kann nur meine Taktik sein.
Andererseits ist es natürlich ein Königreich für Wettspieler, diese Tour de France, weil zum einen, also das Verhältnis, sage ich mal, von Quote Pogacar zu Quote Primoz Roglic ist 1:8. Also da lässt sich schon, sage ich mal, wenn man drauf spekuliert, dass der Topfahrer jetzt nicht die Leistung bringt oder aus irgendwelchen Gründen ausfällt, ordentlich Geld machen. Und was auch ein gutes Indiz für die Unsicherheit in diesem Favoritenkampf ist, dass Gesamtwertungswetten, zumindest bei den Wettanbietern, die ich kenne, nur ohne Jonas Vingegaard angeboten werden.
Mhm. Okay. Du bist ja in diesem Wettbusiness drin wie kein zweiter, also den ich kenne. Hast du das schon mal erlebt? Ich habe von Wetten nicht viel Ahnung, aber ich habe meine mich so.
Ja, ja, schon. Also es gab das schon mal in dem Zeitfenster, als Chris Froome von seinem Sturz zurückkam, beziehungsweise in dem Jahr, als er gestürzt ist bei der Dauphiné, als unmittelbar danach immer noch unklar war, ob er wie schwer seine Verletzungen sind oder ob er überhaupt fährt. Mhm. Da gab es dieses Szenario auch.
Okay, sollte jeder potenzielle Wetter dankbar sein, dass sie nicht auf ihn gewettet haben. Also, was denkst du denn? Vingegaard kommt nicht gut zurück, aber kommt er überhaupt zurück? Also wird er gestarten?
Ich denke schon, dass der starten wird.
Ja, super. Also für die Stimmung, gut. Ich bin wirklich wahnsinnig gespannt. Also weißt du, gibt es eigentlich eine Deadline, bis wann die Teams also bekannt sein oder gemeldet sein müssen oder bis also die Startliste komplett ist im Sinne von,
ne? Na, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag vor der Tour muss das eingereicht sein.
Das heißt, dann hätten wir jetzt, heute ist Tag der Aufnahme, ist Montag, das heißt, wir hätten im Grunde genommen nur noch 9 Tage, bis wir es wissen müssen oder wissen müssten.
Ja, ja, also der Performance Manager war das, meine ich, von wissen wir, Lisa Bike hat Haibor heißt er, neulich ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, sie warten jetzt noch 2 oder 3 Schlüsseltrainings ab und danach entscheiden sie, ob Vingegaard mit zur Tour kommt.
Wow. Schlüsseltraining. Ich kenne nur Klickertraining von der Katze, aber ein Schlüsseltraining weiß ich nicht. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt. Also ich habe im Moment leider Gottes die Befürchtung, dass es wirklich, 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 also vor allen Dingen aufgrund der Tour de Suisse jetzt, was da die Helfer von Pogacar geliefert haben und Pogacar, also auch wie er sich jetzt so in den letzten Wochen gibt und darstellt und so, da ist ja nichts Unsympathisches dabei. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man jetzt sagt, man gönnt Pogacar nicht den Sieg bei der Tour de France, sondern es ist eher so, dass man Angst, finde ich zumindest, also von meiner Warte aus eher so die Befürchtung hat, dass es langweilig wird und das will man ja nun wirklich gar nicht. Ne? Also klar, wenn man jetzt überlegt.
Gar nicht, aber es ist, also wie gesagt, ich bin gespannt, ob er das schafft, die 2 Grand Tours auf diesem Niveau zu fahren, weil bei einer Feuerwerken, das kann jeder, bei 2, da haben sich schon viele die Zähne dran ausgebissen.
Ja, aber
und
wenn.
Auch selbst der Letzte, der das Double geschafft hat, wenn wir mal zurückdenken, 26 Jahre, Marco Pantani, der hätte ja auch die Tour nie gewonnen, hätte nicht einer einen furchtbaren Einbruch erlitten.
Ja, aber ich traue es ihm einfach zu. Also so wie er sich gibt mit dem Team dabei, ganz ehrlich, ich glaube immer noch daran, dass es möglich ist, dass er am Ende sogar sagt, na okay, dann nehmen wir jetzt die Welt auch noch mit. Also er hat es zwar bis jetzt immer ausgeschlossen, aber je nachdem, aber mit dem Team, guck mal, wir wollen jetzt nicht direkt in die Streckenanalyse reingehen, ne? Aber Team 4 ist die schwierige Etappe, dann hast du wieder, du hast im Prinzip ja nach Etappe 4 hast du 1, 2, 3,
da hast du halt einen Leerlauf und dann kommt.
Ja, genau, Leerlauf. Das ist genau das richtige Wort. Dann hast du wirklich so vom 3.7. bis zum, dann hast du eine Woche. Ich will nicht sagen, dass er da Erholung hat. Ja, also bei weitem nicht. Aber dann hast du eine Woche, bis es mal wieder in den Berg geht und dann hast du auch wieder 2 flache Etappen. Also es sind mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Flachetappen halt auch immer gute Phasen der Regeneration dazwischendurch. Und das ist auch.
Naja, auf der anderen Seite, was natürlich eben, ja, wollen wir nicht hoffen, zum Verhängnis werden könnte, ist diese Gravel-Etappe, wo wirklich alles passieren kann. Also das sind mega viel Gravel-Kilometer und da gibt's auch keine Erfahrungswerte in dem Sinne von Teams, die jetzt sagen können, wir sind das schon mal im Rennen in der Form gefahren, außer bei einem Eintagesrennen vielleicht.
Andererseits, wer war nochmal der Sieger von Strade Bianchi, der da sich ja auf ähnlichem Terrain auch ganz gut gezeigt hat. Also immer kurz überlegen.
Naja, klar, aber vor einem Defekt ist niemand gefeit.
Nee, aber da muss man ja sagen, okay, da kann jeder den Joker ziehen, beziehungsweise, wie soll man sagen, was ist eigentlich beim Kartenspielen eine negative Karte? Da kann jeder eine Niete ziehen. Ne? Also, ja, gut, aber er hat schon 2x Strade Bianchi gewonnen. Also, kann er das? Oder so ähnlich. Ja. Es wird spannend. Was sagst du denn zu Ulle im Veloclub? Also, wo wir schon eben den Tour de Galibier angesprochen haben.
Ja, wird interessant, auf jeden Fall.
Ja. Ich bin auch gespannt. Also
er hatte ja neulich auch einen anderen medienwirksamen Auftritt. Mich freut es, dass der...
Hat er das? Wo denn?
Der war in einem, wie soll ich sagen, einer bekannten Sport-Samstagabend-Sendung, die in der Regel nach 22 Uhr im öffentlich-rechtlichen Fernsehen läuft.
Ah, was kommt denn da nochmal frisant samstagsabends im WDR-Lokalzeit? Ach so, wusste ich nicht. Ja, doch, habe ich jetzt, wo du es erwähnst, habe ich mitbekommen, aber nicht nachhaltig drauf geschaut. Ja, aber ich glaube da, also dieser Veloclub, also ich glaube ein weniger vermintes Terrain als das wird es für ihn, glaube ich, nicht geben. Also
ja, aber selbst da, also wie soll man sagen, der hat ja jetzt nichts mehr zu, also keine Geheimnisse mehr.
Ja. Trotzdem glaube ich, dass ihm in manchen Bereichen wohlwollender entgegengekommen wird als in anderen. Also, und ich glaube, beim Veloclub, da kann ihm ja gar nichts passieren. Ich glaube, für zwei Sendungen ist er da als Gast, oder? Oder war das nur die
für
eine?
Für zwei Etappen, ja. Über die Galibier-Etappe und die danach.
Das wäre ja. Also, nett. Ich freue mich. Also, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, für den Sender wird es eine Einschaltquote geben. Wie selten zuvor. Wingegaard. Ja, genau. Netflix, wenn wir schon beim Fernsehen sind, die Netflix-Doku. Du hast das reingeguckt. Ich finde es ein bisschen, ich kann mich gar nicht mal an die erste erinnern, ob die auch so reißerisch gemacht war. Ich finde, die haben so ein bisschen noch den Adrenalin-Pegel nach oben gedreht bei der ganzen Geschichte.
Das stimmt, ja. Also war jetzt auch so mein Eindruck aus der ersten Folge und was mir wieder aufgefallen ist eigentlich, normalerweise müsste man das bei den Spracheinstellungen auch irgendwie einstellen können.
Ja.
Dass du eigentlich die Leute in der Originalsprache mit Untertiteln sprechen lässt, weil das dann doch oft sonst, finde ich, so ein bisschen verzerrt ist, wenn man das auf Deutsch laufen lässt.
Absolut. Das war auch das Erste, was als ich mit Arbeitskollegen drüber gesprochen hatte, war das einer der ersten Kritikpunkte, die geäußert wurden. Ne, dass auf einmal der Engländer, der französischsprachige mit anderen, also man wusste gar nicht, da spricht Alaphilippe, okay. Weil man die Stimme ja sonst kennt und dann vielleicht nicht erkannt hat. Und an einer Stelle war ich, glaube ich, noch verwirrter, als Ben O'Connor auf Deutsch gesprochen hat, obwohl er eigentlich Französisch sprach und dann der Betreuer sagte, du kannst ruhig Englisch mit uns sprechen. Da war so in meinem Kopf, ist komplett explodiert. Also, da war dann alles aus. Ich so, was? Französisch, Deutsch, Englisch? Wer seid ihr? Wo seid ihr? Wo bin ich? Und was ist das für ein Fernseher? Da war alles durcheinander. Aber ich glaube, wir sind einfach zu sehr in der Materie. Ich glaube, es ist für Leute, die nicht so sehr drin sind wie wir und vielleicht dieses Reißerische ein bisschen brauchen. Also ich kenne so zwei, drei Kandidaten, denen wird das sehr, sehr gut gefallen, die vom Radsport so ein bisschen Ahnung haben und auch damals sehr in Andreas Klöden verliebt waren. Für die ist das ganz gut. Uns erzählen dieses Reißerische ist für uns halt nichts Neues, glaube ich, ne? Und deswegen wirkt das vielleicht auf uns so ein bisschen anders als auf andere. Aber trotzdem, ich finde es immer schön, ich finde es auch dieser Blick in die Kabinen sozusagen oder in die Busse, da kommt man ja sonst nicht hin oder nur selten hin, deswegen manchmal finde ich die Ansagen auch ein bisschen schwierig dieser Teamchefs, also dann denke ich, da wüsste ich auch als Fahrer manchmal nicht so, was will der denn jetzt von mir, ja klar geben wir alles, ich bin hier um alles zu geben, also weiß nicht, da kommen noch ein paar, da wirst du dann auch sagen, okay, das meint er jetzt, ne, aber Ich meine, man muss sich also immer vor Augen führen, ein Großteil dieser sportlichen Leiter oder derjenigen, die da dann die Reden halten und sagen, das sind halt auch in Anführungszeichen nur Ex-Profis. Ja, das sind keine geschulten Rhetoriker, das sind nicht Leute, die sonst irgendwelche Teams geführt haben, das sind Ex-Profis zum großen Teil. Und da darf man dann vielleicht auch gar nicht mehr erwarten, glaube ich.
Es ist, wie es ist, ne? Also ja. Man kriegt da aber auf jeden Fall einen interessanten Einblick, wie das in so einem Teambus mal abläuft.
Ja. Und ich finde auch, das kann man durchaus sich anschauen. Also da habe ich schon, sagen wir mal so, ich habe schon Zeit in blödere Sachen versenkt als da rein. Das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut so sagen. Und jetzt mal schlagen wir noch den ganz großen Bogen von der Fußball-EM, wo wir ganz am Anfang waren, jetzt doch wieder zurück. Es gibt gelbe Karten bei der UCI. Ich dachte jetzt im ersten Moment, was soll der Quatsch? Dann habe ich mir so zwei, drei Szenarien überlegt, wo es dann doch vielleicht Sinn macht, eine gelbe Karte zu ziehen. Aber so richtig, also es gibt den Artikel, den wir hier auch verlinken und der dann vorkommt, dass es 21 mögliche Rennvorfälle gibt, wo diese gelbe Karte dann gezogen werden kann. Also ich finde grundsätzlich, dass man so eine Art regulativ, gibt's das Wort?
Mhm.
Außerhalb des Geldes bekommt. Finde ich schon mal sehr, sehr gut. Weil ich glaube, das war auch in der Netflix-Doku, irgendwann bekommt Mathieu van der Poel eine Strafe, weil er bei mit wem ist er nochmal gefahren? Helf mir schnell. Wem hat er den Sprint angezogen?
Philipsen,
genau. Ich war Jakobsen, aber es ist der andere Philipsen. Philipsen. Er zieht Philipsen den Sprint an und fährt dann irgendwie komisch raus und kriegt dann hinterher eine Strafe von 500, was weiß ich, Geldeinheiten, die man in der Schweiz benutzt. Und dann wird er da nochmal im Interview gefragt und meinte, ja, ich glaube, die hat das Team bezahlt. Also die lachen sich darüber kaputt über diese 500 Kröten, die sie abdrücken müssen. Und da nachvollziehbarerweise wahrscheinlich, ne? Also er wird wahrscheinlich mehr Geld versenken, wenn er einmal sein Auto voll tankt, als dass er da bezahlen muss. Und deswegen finde ich so ein Regulativ, gelbe Karte, rote Karte, gar nicht so schlecht. Weil das Geld interessiert ihn nun mal einfach nicht. Aber diese 21 Rennvorfälle, ich weiß nicht, ist das, zum Beispiel hat sich am Auto festgehalten. Ne? Also das wäre für mich so ein klassischer Fall, wo man eine gelbe Karte geben kann. Weil bei den meisten Fällen von gefährlichen Fahren, das finde ich immer schwierig, weil entweder es wurde gefährlich gefahren und es hat direkte Konsequenz, weil irgendjemand anders ist auf die Nase gefallen. Oder das ist das 1000-mal schlimmer als die gelbe Karte. Oder weißt du da mehr zu diesen, was da passiert?
Nee, erstmal muss man das vielleicht einordnen, das Ganze ist eine von vielen Sicherheitsmaßnahmen, die jetzt von der UCI, sage mal im zweiten Teil der Saison, testweise mal eingeführt werden. Eine dieser Sicherheitsmaßnahmen sind diese gelben Karten, wo Personen, die die Sicherheit des Events gefährden, mit so einer gelben Karte belegt werden können.
Also auch die Frau mit dem Hund.
Ich glaube, die das so
kriegt der Hund die gelbe Karte vielleicht.
So sehr interessiert, weiß ich nicht. aber es ist halt ein recht komplexes Verwarnungssystem, wo man, wo nach einer gewissen Zeit auch diese gelben Karten, wenn man eine bekommt, gelöscht werden. Also zumal das ja sowieso diese Saison noch nicht effektiv in Kraft tritt, sondern erstmal nur bei, ja, eine Testphase ist, sage ich mal, bei einigen Events auch. Und dann beinhaltet dieses Paket von Sicherheitsmaßnahmen noch verschiedene andere Punkte, wie zum Beispiel Sammeln von Daten. Dann haben wir noch die Veränderung der 3-Kilometer-Regel, also sprich die Ausweitung der 3 Kilometer bei manchen Flachetappen beispielsweise soll das getestet werden, dass man auf 5 Kilometer geht, um ja sozusagen das Sturzrisiko noch zu minimieren. Mhm. Und dann auch die, wie soll man sagen, Zeitabstände auf Flachetappen vereinfacht misst, weil es ja aktuell größtenteils noch so ist, bei einer Flachetappe, bei der Tour de France zum Beispiel, wenn da zwischen zwei Fahrern 3 Sekunden Abstand sind, dann wird erst eine 1 Sekunden Lücke gemessen. Mhm. Das soll vereinfacht werden. Und der wichtigste Punkt, den ich hier eigentlich aus diesem Sicherheitskatalog heraus kristallisiert habe, ist mögliche Einschränkungen in Bezug auf Ohrstöpsel. Also
ja, das fand ich auch interessant.
Kopfhörer, das eventuell, also man ist bei der UCI wohl zur Erkenntnis gelangt, es gibt die sogenannte Safe Air Projektgruppe, also das ist diese Gruppe, die sich mit dem Thema Sicherheit innerhalb der UCI auseinandersetzt. Die sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Ohrstöpsel Stress verursachen können bei den Fahrern und dadurch das Sturzrisiko erhöhen können. Und in diesem Testlauf könnte es ausprobiert werden, dass innerhalb eines Teams nur noch ein oder zwei Fahrer künftig mit einem Race Radio, also mit einem Funkgerät ausgestattet werden und dadurch den anderen Fahrern Stress genommen wird und dass die Sicherheit letzten Endes erhöhen soll. Das soll Teil eines Testlaufs oder kann Teil eines Testlaufs in diesem Jahr vielleicht schon sein. Wird man sehen, ob da wirklich die UCI diesen großen Schritt geht.
Also das halte ich für so einen klassischen Fall von gut gemeint, aber schlecht umgesetzt. Weil warum, also was bedeutet das denn jetzt, dass zwei Fahrer vom, also gehen wir jetzt mal aus, Team, keine Ahnung, schlag mich tot, Team Ineos, hat zwei Fahrer, die bekommen den Funk. Wer bekommt den Funk dann? Natürlich die zwei Kapitäne oder der Kapitän und sein wichtigster Helfer. Die bekommen den Funk und werden genauso angeschrien wie alles andere auch. Also die haben den gleichen Stress. Und im Zweifel müssen sie noch die Informationen an ihre Mannschaftskollegen weitergeben, die sich dann auch irgendwo potenziell in der Nähe befinden oder auch nicht. Ich glaube, dadurch entsteht noch ein größeres Kommunikationsdesaster. Also,
was soll denn? Oder die Hälfte des Teams chillt halt einfach die ganze Zeit am Ende des Feldes, ja, während der genau. Kapitän
und sein Kapitän vorne rum und schreit nach hinten, ne? Bernal versteht ihn dann nicht, weil war der Pidcock, der spricht mit Akzent Englisch und also das halte ich für ganz konsequent. Warum zum Henker macht man nicht die ganz einfache Lösung? Jeder bekommt ein Funkgerät, jeder bekommt einen Ohrstöpsel. Man muss ja nicht unbedingt einen Ohrstöpsel, es gibt ja auch mittlerweile Systeme, die in Helmen drin sind, es gibt Systeme, die auf dem Knochen sitzen, dann sind die Ohren frei, vielleicht wenn das weniger Stress verursacht, völlig in Ordnung. Ich fahre übrigens mit Ohrstöpsel, wenn ich mit Ohrstöpsel fahre, deutlich langsamer als mit. Weiß ich nicht, ob es bei mir was bringt. Und dann macht man einfach einen gemeinsamen Funk, wo alle Gefahrenstellen angeben. Also ich meine, man nimmt ja auch den Leuten die Möglichkeit, über Gefahrenstellen informiert zu werden. Und wie oft ist es...
Na, ich denke mal, die Scheu bei der UCI davor ist sozusagen, sich mit den Teams anzulegen, weil natürlich da die Macht der sportlichen Leiter sehr groß ist oder ja. Derjenigen, die einfach im Auto sitzen, des Teammanagements, die dann sagen, hey, ihr könnt uns nicht hier unserem eigentlich unserer Daseinsberechtigung, ich treib's mal auf die Spitze, berauben.
Absolut in Ordnung. Nur wenn es so viel Stress verursacht, über den Kopfhörer, dann sollen sie es doch ganz anders machen. Also wenn meine Frau mir eine Nachricht schickt, ja, während ich Fahrrad fahre, dann taucht auf meinem Tacho diese Nachricht auf. Dann steht da einfach was. So, und ich glaube, es wäre für den Fahrer weniger stressig, wenn da irgendwie eine Einblendung kommt, das technisch das zu lösen, muss ja möglich sein, dann eine Einblendung kommt, ey, 30 Sekunden Rückstand, go. Also das finde ich zumindest weniger stressig, als wenn mir die ganze Zeit einer über den Kopfhörer ins Ohr schreit. Warum nimmt man da nicht einfach, man nimmt den Kopfhörer für allgemeine Informationen, also den Tufunk einfach, den man dann ja auch entspannt angehen kann, und dann sollen sie ihn einfach eine SMS schreiben, die dann auf dem Display ertaunt. Ich meine, klar, wenn der Fahrer beim nächsten Mal sagt, ey, pass mal auf, ich wollte ja fahren, aber deine scheiß Nachrichten haben mir immer meine Wattwerte überbügelt hier, ne, den konnte ich nicht mehr sehen, dann wird sich der sportliche Leiter vielleicht auch ein bisschen einschränken. Also ich finde das die deutlich bessere Lösung, als jetzt es komplett wegzunehmen.
Naja, ich blicke nochmal ein bisschen weiter in die Zukunft. Wenn man jetzt schon sieht, dass es in manchen Bereichen, also jetzt nicht im Radsport, aber in Lebensbereichen, so Smart Glasses gibt, ja. Warum nicht eine Nachricht auf die Brille schicken?
Total. Es gab von Garmin mal eine Brille mit einem Display eingebaut. Also wo man dann, ich glaube, die Geschwindigkeit sehen konnte und. Also ganz so weit hergeholt ist das gar nicht. Ich finde immer noch, auf dem Tacho reicht's eigentlich, weil ich fände das sogar in der Hinsicht ganz gut, weil dann hat man vielleicht so 4-5 Zeilen, muss ich da beschränken. Warum nicht? Also es geht ja nur darum, dem Fahrer zu sagen, also zumindest ich finde es deutlich entspannter, ist da zu sehen. Ist natürlich die Gefahr, man erkennt es nicht, man sieht es nicht, man muss zurückblättern und bums, da ist man wieder dem Flum draufgefahren oder so. Ja, aber diese Lösung, zwei Fahrern das zu geben, dem Rest nicht, das halte ich wirklich für ganz großen Kokolores. Also, da muss es andere Möglichkeiten geben, meiner Meinung nach. Da können Postboten unterwegs losschicken.
Bei dem Punkt sind wir vielleicht, wie soll ich sagen, liegen wir richtig, aber im Grunde genommen ist dieses Paket, sage ich jetzt mal, dass man da was macht, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, und ich sage mal, der Dampfer bewegt sich mühsam voran, aber er setzt sich zumindest in Bewegung.
Ja. Also, dass da überhaupt was passiert, bin ich total für und finde ich gut. Und ich finde auch gut, dass man so sagt, okay, wir machen jetzt so einen Test mit der Halbwertszeit, weißt du, wir entscheiden Ende Dezember, entweder es bewährt sich, dann machen wir es weiter, oder dann läuft es auch automatisch aus, ne? Nicht so Sachen, die man jetzt einführt und dann sagt, okay, das führen wir jetzt ein und dann bleibt das so, sondern das dann überprüft, so Gesetze, die dann immer überprüft werden nach einer gewissen Zeit, finde ich ja grundsätzlich immer eine ordentliche Sache. Gut, was ist das? Habe ich noch irgendwas vergessen? Sonst? Nee. Dafür, dass wir gar nicht so viel hatten, haben wir dann ja doch hier entspannte anderthalb Stunden geplaudert oder 1,23 fast. 1,23 gut. Nun ja. Also, wir werden uns jetzt hier ganz kurz und schnell verabschieden. Bedanken uns für alle Unterstützung, für eure Kommentare, für alle Zeit, die ihr uns bei Auphonic schenkt, für Spenden, damit wir hier weitermachen können. freuen uns auf eine Tour. Da werden wir jetzt noch ganz schnell einen Termin finden müssen nächste Woche. Die ist weniger packt als diese Woche, das ganz gut ist. Und sag danke nach München, lieber Thomas.
Danke auch.
Und passt alle auf euch auf. Habt hoffentlich bald schönes Wetter als jetzt. Macht es gut. Tschüss.
Tschüss.